mich über, habe mich über die Blumen gefreut. Wir waren letztes Jahr um diese Zeit etwa in Holland, in Maastricht, wohnten dann in einem Hotel, das war zum Hotel umgebautes Wasserschloss, ringsum also ein Wassergraben, und an dem Graben, da standen diese Blumen mit den großen weißen Bällen, und wenn die sich im Wasser spiegelten, war das sehr schön. In Maastricht. Diese Woche habe ich gesehen, dass der große Platz mitten in Maastricht, der Friedhof heißt das, Friedjof, wo André Rieu immer seine großen Sommerkonzerte hat, dieser Platz stand unter Wasser. Da ist Not, da ist große Not jetzt. In Maastricht auch. Noch mehr in Belgien und vielleicht noch mehr in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Wir haben diese Woche schon sehr viele Bilder im Fernsehen gesehen über dieses Hochwasser, das dort über die Leute gekommen ist, buchstäblich über sie gekommen. Wenn man hört, dass das Wasser in den Dörfern, wo sonst ein kleines Rinnsal ist, bis 4 Meter hoch stand und Häuser unter Wasser sind und weggerissen wurden und Menschen mitgerissen, dann ist das etwas, was uns sehr erschüttert. Dann fragt man sich, manch einer fragt auch, wo kommt das her? Wer macht sowas? Wer macht sowas? Welche Macht steckt dahinter? Bei vielem ist das so. Wenn ein großes Unglück kommt, dann ist manchmal die Frage, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott dieses Hochwasser zulassen? Dass Menschen in solche Nöte kommen, in solche Verzweiflung und nichts mehr da ist, was sie hatten. Und teilweise sind sie oder sehr oft mit dem nackten Leben davon gekommen. Wie kann Gott das zulassen? Ich fand in Jesaja 45, Vers 7 einen Vers. Ich mache das Licht und ich mache die Dunkelheit, sagt Gott. Glück wie Unglück kommen von mir. Ich, der Herr, bin es, der dieses alles tut. Ist das auch die Antwort auf diese Frage? Ich, der Herr, bin es, der dieses alles tut. Manchmal haben die Propheten ja da sehr eindrucksvolle Botschaften, und ich fand das beim Propheten Amos. Er zählte auf: Schickte euch Hungersnöte oder Hungersnot, dass es in den Städten und Dörfern nichts mehr zu beißen gab. Das kam von mir, trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Ich hielt den Regen zurück, in diesem Fall gab ich Regen im Überfluss. Trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt, sagt Amos in Kapitel 4. Ich schickte Mehltau und Kornbrand, sodass eure Weinberge, eure Ölbäume und Feigenbäume und die wurden von Heuschrecken gefressen. Trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt, sagt der Herr Corona. Schickt euch die Pest. Wir haben Corona. Ich ließ ganze Städte untergehen. Im Moment gerade im Landkreis Ahrweiler so geschehen. Trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt, sagt er hier. Herr, du lässt den Leuten von Israel sagen, kommt zu mir, dann bleibt ihr am Leben. Kommt zum Herrn, dann werdet ihr leben, sagt er in Vers 5. Gilt das auch heute noch, diese Aussagen? Trifft das auch die Situation heute? Viele sind vielleicht zu weit weg von Gott, dass sie gar nicht mehr auf den Gedanken kommen, in so einer Not den Herrn zu suchen. Aber Gott sagt, Glück wie auch Unglück kommen von mir. Ich, der Herr, bin es, der das alles tut. Und ja, ich wollte einmal dafür beten jetzt, für diese Situation dort und für die Menschen, die in großer Verzweiflung sind. Lieber Vater im Himmel, wenn wir das hier so lesen, dann erschüttert uns das zunächst, denn wir wissen, dass du ein Gott der Liebe bist. Aber weil du ein Gott der Liebe bist, sendest du so ein Unglück, sendest du so starke Botschaften, dass wir zu dir umkehren und dich suchen, damit wir leben. Diese Botschaft ist sicherlich sehr hart für die Menschen, die da betroffen sind. Und wir beten für sie, Herr, dass sie in all dieser Not und Verzweiflung einmal auch den Blick nach oben wagen und dich fragen, ob du noch da bist, ob du auch an sie gedacht hast. Und dass sie anfangen, an dich zu denken, Herr, segne du da und gib auch den Christen, den Kindern Gottes, die dort auch betroffen sind, diese Kraft, auch in dieser Situation dich zu bezeugen, damit Heil und Segen auch dort wird in dieser Not. Lieber Vater im Himmel, gib Hoffnung weiter, gib denn auch den Hilfskräften Kraft und Mut, die Dinge weiter zu ordnen und aufzuräumen und aufzubauen. Hilf den Regierenden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und in all dem, Herr, bitten wir dich, dass es für manch einen Menschen zum Heil wird, dass er zu dir findet und du sein Leben neu machen kannst. Nicht nur das Haus, nicht nur die Einrichtung des Hauses, sondern auch sein Herz neu machen kannst. Ich bitte dich darum. Danke, Herr, dass wir in allem, im Glück und im Unglück, in deiner Hand sind. Es ist nicht Feindeshand, die uns da berührt und zerstört, sondern wir sind in deiner Hand und dürfen uns geborgen wissen, du bist da. Wir bitten dich, dass du segnest. Amen. Ja, wir sind in der Apostelgeschichte 9, Benny hat es angedeutet, und wir wollen heute weiterlesen. Zuletzt lasen wir ja die Bekehrung des Saulus und dann auch von seinen ersten Gehversuchen als Verkündiger der guten Nachricht von Jesus Christus. Und weil die Juden ihn nachstellten und umbringen wollten, geleiteten seine Glaubensbrüder ihn bis nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus, seiner Heimatstadt in der südlichen Türkei. Ich habe übrigens im Atlas nachgeguckt und die Stadt gibt es immer noch. Die Stadt Tarsus liegt in der Nähe von der Großstadt Adana, in der südlichen Türkei, ein bisschen östlich. Zum Schluss lasen wir dann Vers 31 in Apostelgeschichte 9, wo es heißt, die ganze Gemeinde in Judäa und Galiläa und Samarien erlebte nun eine friedliche Zeit. Sie festigte sich und machte Fortschritte in einem gottgefälligen Leben, und der Heilige Geist stand ihr bei und ließ die Zahl der Glaubenden ständig zunehmen. Das war das Letzte, was wir gelesen haben. Also zunächst verfolgte Saulus im Auftrag der führenden Juden die Gemeinde, sein Ziel, ihr erinnert euch, sein Ziel, die Gemeinde zu vernichten. Nach seiner Bekehrung zu Jesus verfolgten die Juden ihn, Saulus. Und jetzt, nachdem sie ihn nach Tarsus geschickt haben, jetzt war er weg. Und es war erst einmal Ruhe und Frieden in den Gemeinden. Und Petrus nutzte diese Zeit des Friedens und besuchte die Gemeinden im ganzen Land, um sie zu lehren und in ihrem Glauben zu stärken. Gut, sie lehren und im Glauben stärken, das habe ich jetzt gesagt, sind meine Worte. Das steht in dem Bericht so nicht drin, gar nicht ausdrücklich. Berichtet wird uns namentlich auch nur von den Besuchen in zwei Orten, in Lydda und in Joppe. Und da geht es jeweils um eine Wundertat in jedem Ort. Wir lesen mal von Vers 32 bis 43, bis Ende des Kapitels. Petrus durchzog also das ganze Land, das heißt also Judäa, Galiläa und Samarien, und besuchte die einzelnen Gemeinden. Dabei kam er auch zu den Heiligen, steht da, also zu den Nachfolgern Jesu in Lydda, zu den Glaubenden in Lydda. Dort sah er einen Menschen, der hieß Aeneas, der seit 8 Jahren das Bett nicht mehr verlassen konnte. Er war gelähmt. Aeneas, sagte Petrus zu ihm, Jesus Christus hat dich geheilt. Steh auf und mach dein Bett oder mach dir selber dein Bett. Im selben Augenblick konnte Aeneas aufstehen. Alle Bewohner von Lydda und der ganzen Charon-Ebene sahen ihn gesund umhergehen und nahmen Jesus als ihren Herrn an. In Joppe, ist etwa 8 bis 10 Kilometer weg von Lydda, Joppe ist ja eine Hafenstadt, das heutige Jaffo, dort wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Ihr griechischer Name war Dorkas, beides bedeutet Gazelle. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Nun aber war sie krank geworden und gestorben. Sie wurde gewaschen und im Obergemach aufgebahrt. Von Joppe war es nicht weit nach Lydda. Und als sie in Joppe erfuhren, dass Petrus gerade dort war, schickten sie 2 Männer zu ihm und ließen ihn bitten, so schnell wie möglich zu kommen. Petrus ging sofort mit, und als er in Joppe ankam, führten sie ihn in das Obergemach. Die Witwen der Gemeinde drängten sich um ihn und zeigten ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorkas für sie gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Petrus aber schickte sie alle aus dem Zimmer, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Sie öffnete die Augen, und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die ganze Gemeinde herein und gab ihnen Dorkas lebendig zurück. Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort und viele kamen zum Glauben an Jesus, den Herrn. Und Petrus blieb längere Zeit in Joppe, der wohnte bei dem Gerber namens Simon. Nun, der Dienst eines Apostels war vorrangig die Verkündigung der guten Nachricht. So lesen wir das im Apostelgeschichte Kapitel 6, als dort die ein Murren, eine Unzufriedenheit in der Gemeinde aufkam wegen der Nahrungsverteilung, dann sagten die Apostel, unsere Aufgabe ist es, das Evangelium zu verkündigen, oder das Predigen und das Gebet. Wir können uns nicht auch noch um diese Dinge kümmern. Und ja, das war die eigentliche Aufgabe des Apostels, die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus, dem auferstandenen Herrn. Und besonders wenn so ein Wunder geschah, das in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregte, das war die Gelegenheit, Jesus als den Retter zu bezeugen und die Menschen aufzufordern, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Es heißt hier, Aeneas, es heilt dich, Jesus, der Gesalbte, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Und dann heißt es, alle Bewohner von Lydda und der ganzen Charon-Ebene sahen ihn gesund umhergehen und nahmen Jesus als den Herrn an. Es scheint, dass in Lydda keine Synagoge war, in der die gebildeten Juden die Tora auslegten. Jedenfalls sind hier nicht die Skeptiker, die uns sonst in Judäa und in Galiläa überall begegnen, die Kritiker und die Neider, die sind hier nicht. Alle sahen den Geheilten und glaubten oder nahmen Jesus als den Herrn an, wie es hier die gute Nachricht sagt. Auch in Joppe hörte man, oder es sprach sich auch bis nach Joppe rum, was hier in Lydda geschehen war. Und als Tabitha starb, war große Not in der Gemeinde. Und eilig baten sie Petrus zu kommen. Im Trauerhaus angekommen, geht Petrus alleine in das Zimmer und betet auf Knien zu Gott. Hier wüsste ich gerne, was Petrus da mit seinem Gott besprochen hat. Wie hat er gebetet? Auf alle Fälle wird hier deutlich, er wusste nach dem Gebet, oder es kam ihm während dem Gebet, hier soll das Leben zurückkommen. Gott will, dass Tabitha wieder lebt, vom Tod auferweckt wird. Und Petrus weckte Tabitha auf vom Tod und gab sie der Gemeinde und den trauernden Witwen Leben zurück. Und dieses spricht sich schnell im ganzen Ort herum und viele kommen zum Glauben an Jesus Christus. Eine sehr erfolgreiche Evangelisation, die Petrus hier hat in Lydda, genauso wie auch in Joppe. Diese Wunder geben den Gemeinden einen großen Wachstumsschub. Viele kommen hier in Joppe zum Glauben. Und von Lydda heißt es, alle nahmen Jesus als ihren Herrn an. In Joppe viele, in Lydda steht sogar alle. Und ich frage mich, warum hat der Heilige Geist dem Lukas aufgetragen, von dem Besuch des Petrus in Lydda und Joppe diese beiden Wundertaten zu berichten und nur ganz kurz eben, dass dadurch viele Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Nun, wir lesen im Johannesevangelium, in Kapitel 20, Vers 30 und 31. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die nicht in diesem Buche stehen, in dem Buche des Johannes. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und ihr durch ihn das ewige Leben habt. Das war das Ziel der Wunderzeichen, die Jesus tat. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und ihr durch den Glauben das ewige Leben habt. Ganz sicher will Gott auch durch diesen Bericht von den Wunderzeichen in der Apostelgeschichte unseren Glauben stärken, dass Jesus der auferstandene Herr, der Sohn Gottes ist. Ganz sicher ist das ein Zweck dessen. Aber ich frage mich, will er vielleicht auch noch mehr damit bezwecken, mit diesen Wundern oder mit diesen Berichten, so mit den Berichten? Will der Heilige Geist damit sagen, ich kann auch durch euch heute, durch euch als Gemeinde, durch uns als Gemeinde heute solche staunenerregenden Wunder tun, damit Menschen es sehen und hören und viele zum Glauben kommen, wie es in Joppe heißt, die Nachricht verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an Jesus. Will der Heilige Geist uns dazu ermutigen? Haben wir diesen Glauben auch zu haben, dass er bei uns, durch uns, diese Wunder auch tut? Und als ich diese Gedanken so bewegte, dachte ich ganz besonders an unsere junge Generation. Wollt ihr beten, dass dieser Glaube in uns wächst, dass durch den Namen Jesus auch heute solche Wunder bei uns geschehen und dadurch viele zum Glauben kommen. Durch die Wunder haben sie sehr erfolgreich missioniert damals. Die Gemeinde in Jerusalem, die betete so. Wenn wir Apostelgeschichte 4 nehmen, Vers 29 und 30, da heißt es, gib uns, deinen Dienern, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden und hilf uns dabei, nämlich strecke deine Hand aus und heile Kranke, lass staunenerregende Wunder geschehen durch deinen Namen, durch den Namen deines Bevollmächtigten Jesus. Gib uns den Mut, die Botschaft zu verkündigen und vollbringe du, Gott, diese Wunder, dass die Botschaft dadurch bekräftigt wird. Wenn wir diese Berichte lesen hier von Lukas, von den Wundern, dann lassen sie uns Alten oft etwas ratlos zurück. Wir verknüpfen sie oder können sie nicht mit unserer Erfahrung verknüpfen. Wir haben die Wunder in der Gemeinde, in den Gemeinden, manche waren früher schon in anderen Gemeinden, haben diese Wunder in den Gemeinden nicht erlebt. Nun, trotzdem fordern diese biblischen Berichte uns heraus, größer zu denken und größer zu glauben. Wird nicht die Macht Jesu durch unseren kleinen Glauben oft begrenzt? Deswegen diese Herausforderung, größer denken, größer glauben. Und wollen wir gar lernen zu beten wie die Gemeinde in Jerusalem, damit Kranke gesund werden und froh ihren Glauben leben, damit die Gemeinde ermutigt wird und große Freude und Dankbarkeit die Versammlungen prägt und erfüllt. Und damit Menschen die Wunder sehen und hören und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich wollte da zum Nachdenken anregen heute. Und besonders die Jüngeren auffordern, die Bibel nicht mit meiner Brille zu lesen. Nicht mit der Brille, die wir Alten euch versucht haben aufzusetzen durch unser bescheidenes Vorbild, durch unser kurzsichtiges Vorbild, sondern lest einmal neu, was da steht und fragt den Herrn, wo geschieht das? Wo geschieht das? Und wenn es nicht geschieht, warum sollte es nicht beginnen zu geschehen? Warum sollte da nicht jemand den Anfang machen? Und dem Herrn zutrauen, dass er so etwas auch in unserer Mitte tut. Diese Wunder, die helfen uns zu glauben, dass Jesus Christus der versprochene Retter, der Sohn Gottes ist. Und durch den Glauben haben wir das ewige Leben. Aber ich denke, diese Wunder waren nicht begrenzt auf die Zeit der Apostel, sondern der Gott ist derselbe, der Heilige Geist ist derselbe und er will auch heute Menschen retten, so viele, wie sich retten lassen. Deswegen der Aufruf. Ja, während Petrus in Joppe verweilte und sicherlich der Gemeinde diente, hat Gott schon ein nächstes Projekt für ihn geplant. In Kapitel 10 lesen wir das. Das Evangelium war in Jerusalem verkündet worden, in Judäa und Galiläa und Samarien, wie wir in Vers 31 gelesen hatten. Und nun sollte es weitergehen. Jesus hatte gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Es sollte weitergehen, zu den anderen Völkern kommen, damit auch da Menschen durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Und mir scheint, dass hier in Erfüllung geht, was Jesus in Matthäus Kapitel 16, Vers 18 und 19 sagte. Wir haben das neulich von Michael gehört. Ich lese es nochmal. Jesus fragte die Jünger, was sagt ihr oder was denkt ihr, wer bin ich? Und Petrus sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus nachher, darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Die Schlüssel zum Reich der Himmel, sagen andere Übersetzungen. Oder Luther sagt, zum Himmelreich, des Himmelreichs Schlüssel geben. Was du hier auf der Erde aufschließt, das wird auch im Himmel geöffnet sein. Was du auf der Erde zumachst, wird auch im Himmel dicht sein, geschlossen sein. Letzten Endes, denke ich, ist es die Gemeinde, die den Schlüssel zum Himmelreich hat, die weltweite Gemeinde Jesu. Und durch sie, durch ihr Leben, durch ihre Botschaft, durch die Botschaft von der Rettung durch Jesus Christus werden Menschen gerettet. Aber Petrus darf und muss hier zum ersten Mal den Schlüssel rumdrehen, ja, damit auch die anderen Völker das Evangelium hören. Der Heilige Geist öffnet dann die Tür. Und wenn wir dieses Kapitel jetzt gleich lesen, dann merken wir, er fällt förmlich mit der Tür ins Haus. Ja, und die Menschen, die bisher ausgeschlossen waren, die daneben standen, die hören die rettende Botschaft. Wollen wir einmal diese lange Geschichte lesen? Es ist ja eine spannende Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass ihr es schafft, zuzuhören, wenn ich Kapitel 10 hier lese. Mal versuchen. Wenn es zu lang wird, dann muss jemand laut gähnen. Dann werden wir wieder, ja, laut, bitte. In Caesarea lebte Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Er glaubte an Gott und hielt sich mit seiner ganzen Hausgemeinschaft zur jüdischen Gemeinde in Caesarea. Caesarea, eine große Hafenstadt damals. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr, Luther sagt zur 9. Stunde, ja, um 3 Uhr hatte er eine Vision. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und hörte, wie er zu ihm sagte: Cornelius. Erschrocken blickte er den Engel an und fragte: Warum kommst du, Herr? Der Engel antwortete: Gott hat genau bemerkt, wie treu du betest und wie viel Gutes du den Armen tust, und er will dich dafür belohnen. Darum schicke jetzt Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon zu dir bitten, der den Beinamen Petrus trägt. Er ist zu Gast bei einem Gerber Simon, der sein Haus unten am Meer hat. Als der Engel wieder fortgegangen war, rief Cornelius 2 Diener und einen frommen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge. Er erzählte ihnen, was er erlebt hatte, und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, begab sich Petrus in der Mittagszeit auf das Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet, und es kam daraus auf die Erde heraus, daraus etwas auf die Erde herab, das sah aus wie ein großes Tuch, an den 4 Ecken gehalten. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtieren und Vögeln. Raubtiere ist hier wohl auch gesagt bei den vierfüßigen Tieren. Eine Stimme rief: Auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus antwortete: Auf keinen Fall, Herr. Noch nie habe ich etwas Verbotenes oder gar Unreines gegessen. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein. Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Gleich danach wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel hinaufgehoben, und Petrus blieb hungrig. Ja. Ja. Während Petrus noch ratlos darüber nachdachte, was die Vision bedeuten sollte, hatten sich schon die Boten aus Caesarea zu Simons Haus durchgefragt und standen unten vor dem Tor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?« riefen sie. Petrus grübelte noch über den Sinn seiner Vision. Da sagte ihm der Geist Gottes: 3 Männer wollen zu dir. Geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken. Ich habe sie geschickt.« Achten wir mal drauf, was Gott hier für einen Aufwand betreibt, was er hier alles tun muss, um die zum Ziel zu kommen. Ja, Da ging er hinunter und sagte zu ihnen, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, sagten sie. Er führt ein vorbildliches Leben und hält sich zur jüdischen Gemeinde. Alle Juden bei uns reden nur das Beste über ihn. Ein heiliger Engel hat ihm aufgetragen, dich in sein Haus einzuladen und zu hören, was du zu sagen hast. Darauf ließ Petrus die Männer herein, bewirtete sie und gab ihnen ein Nachtquartier. Ja, am anderen Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg und einige Brüder aus Joppe, Juden, Christen, heute würden wir sagen messianische Juden, ja, einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am Tag darauf kamen sie in Caesarea an. Cornelius hatte seine Verwandten und die engsten Freunde zusammengerufen und erwartete sie. Volles Haus war da. Als Petrus durchs Hoftor trat, kam ihm Cornelius entgegen und warf sich vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Er sprach noch weiter mit ihm und betrat dabei das Haus. Als er die vielen Leute sah, sagte er zu ihnen, ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen als unrein oder unberührbar betrachten soll. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gerne erfahren, warum ihr mich gerufen habt. Cornelius antwortete, es war vor 3 Tagen ungefähr um diese Zeit. Ich betete hier im Haus zur Gebetszeit um 3 Uhr nachmittags, als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte, Cornelius, Gott hat deine Gebete gehört und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen tust. Schicke darum Boten nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Er ist zu Gast beim Gerber Simon unten am Meer. Da habe ich sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Da hätte ich auch gerne gepredigt. Da war große Spannung. Ja. Petrus begann zu sprechen. Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott keine Unterschiede macht. Er liebt alle Menschen ganz gleich, zu welchem Volk sie gehören. Wenn sie ihn nur ernst nehmen und tun, was vor ihm recht ist. Seinem Volk Israel hat er die Botschaft verkünden lassen, dass er Frieden gestiftet hat durch Jesus Christus. Aber dieser Jesus Christus ist ja der Herr über alle. Ihr habt sicherlich erfahren, was sich im jüdischen Land zugetragen hat, beginnend in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Ihr wisst von Jesus aus Nazareth, den Gott zum Retter bestimmt und mit seinem Geist und seiner Kraft erfüllt hat. Wo er hinkam, tat er Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott stand ihm bei. Wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hatte. Die Juden töteten ihn. Sie hängten ihn ans Kreuz, an das Fluchholz. Aber Gott hat ihn am 3. Tag vom Tod auferweckt und ihn sichtbar erscheinen lassen, nicht vor dem ganzen Volk, sondern vor den Zeugen, die er im Voraus dazu bestimmt hatte. Wir, die Apostel, sind diese Zeugen. Wir haben mit Jesus gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und uns gab Jesus den Auftrag, vor dem Volk Israel zu verkünden und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt ist. Alle Propheten haben von ihm gesprochen. Sie bezeugen, dass durch die Macht seines Namens alle Menschen die Vergebung ihrer Schuld empfangen sollen, alle, die auf ihn vertrauen. Petrus hatte noch nicht zu Ende gesprochen. Da kam der Heilige Geist auf alle herab, die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Die Christen jüdischer Herkunft, also die Brüder, die mit ihm gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun auch über die Nichtjuden seinen Geist ausgegossen hatte. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in unbekannten Sprachen redeten und Gott priesen. Darauf sagte Petrus zu seinen Begleitern: Diese Leute haben genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Wer kann ihnen da noch die Taufe verweigern? Und er befahl, sie im Namen Jesus zu taufen, im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach baten sie ihn, noch ein paar Tage bei ihnen zu bleiben. Eine wundersame Geschichte. Seid ihr wach geblieben? Ja. Eine wundersame Geschichte hat Gott hier inszeniert. Ja. Er ist der Regisseur. Eine Geschichte von universeller Bedeutung. Wie ich schon sagte, Petrus drehte den Schlüssel links herum. Ja, er machte auf. Die Juden hatten Gott eingeschlossen, mit hohen Mauern abgetrennt vom Rest der Welt, wachten verbissen darüber, dass es keine Überläufer gab. Sie hatten dabei aber die Beziehung zum lebendigen Gott, zum wahren Gott Israels verloren. Diesen persönlichen Kontakt zu Gott verloren und hatten nur noch ein Gottesbild, dem sie dienten. So ein Gottesbild nennt man auch Götzen. Und Jesus ruft einmal über sie aus, ich finde das, fand das in Matthäus Kapitel 23, Vers 13, da ruft es über sie aus: Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Scheinheiligen, ihr versperrt den Zugang zum Reich der Himmel vor den Menschen. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert alle, die hinein wollen. Es war das harte Urteil, das Jesus über seine Leute, sein Volk ausgesprochen hat. Weh euch Schriftgelehrten und Pharisäern. Diese aufgerichteten Mauern hielten sich auch in der neu entstandenen Gemeinde. Wir lasen das hier in Apostelgeschichte, lesen das hier in Vers 28, in Kapitel 10. Wo Paulus sagt, ihr wisst, dass ein Jude nicht mit einem Nichtjuden verkehren und vollends nicht sein Haus betreten darf. Aber Gott hat mir gezeigt durch diese Vision, dieses Tuch all den Lebewesen da drin, ließ Gott dreimal herunterkommen, damit Petrus auch ja nicht sagt, ich habe mich irgendwie wahrscheinlich vertan. Nein, es kam dreimal herunter. Ja, es war ihnen so in Fleisch und Blut eingegangen, diese Trennung, diese Abtrennung der Juden von den anderen Völkern, dass sie es überhaupt nicht denken konnten. Sie konnten so etwas gar nicht in ihren Gedanken bewegen, dass Gott auch ein Gott der nichtjüdischen Völker werden kann. Das lag völlig außerhalb ihrer Vorstellung. Und Gott muss massiv in das Leben von Petrus eingreifen, um ihn zu bewegen, diesen Schlüssel herumzudrehen. Eingefahrene Gleise in unseren Gedanken und Gefühlen, und in unserem Handeln können so fest zementiert sein, dass es nicht nur mit Brechen herausgeht. Nicht nur mit Biegen, sondern mit Brechen. Ja, Biegen und Brechen, sagen wir, nur mit Brechen herausgeht. Das war schon, oder das hat sich in der Geschichte immer wieder gezeigt. Ich war neulich mal, als ich das Buch von John Newton gelesen habe, dem Autoren von diesem Lied Amazing Grace. Er war mit an dem Urgedanken beteiligt, dass Sklaverei etwas ist, was Gott verabscheut. Also den Gedanken der Abschaffung der Sklaverei. Ja, und dort wurde gezeigt, dass dieser Krieg, der dann in den USA entstand, zwischen Nordstaaten und Südstaaten, dass das ein Glaubenskrieg war. Die Sklavenhaltung war so normal geworden, dass sie das als göttliche Ordnung gesehen haben, verstanden haben. Und Abraham Lincoln, der war es ja, der die Sklaverei ja letztendlich abgeschafft hat. Ja. Ist richtig? Keiner widerspricht. War das Abraham Lincoln. Und Abraham Lincoln war der antichristliche Herrscher, der die göttliche Ordnung zerstören wollte. Und sie haben mit großen Verlusten gekämpft, um die Sklaverei zu erhalten, um diese göttliche Ordnung zu erhalten. Die Welt brach für sie zusammen. Für uns heute unvorstellbar, ja. Unvorstellbar, wie kann man so denken? Aber das war so fest da drin, dass sie nicht anders konnten, als in den Krieg zu ziehen. Und ja, man hatte in den Südstaaten und auch in England überhaupt nicht das Gefühl, mit Sklavenjagd, mit Sklavenhandel, mit Sklavenhaltung etwas Unrechtes zu tun. Auch der Newton, er war Sklavenhändler, er kaufte die in Afrika ein, die da brutal zusammengetrieben waren und in Camps mit hohen Mauern gehalten wurden, bis Händler kamen und sie aufkauften. Er kaufte Sklaven ein in Afrika, nachdem er sich schon bekehrt hatte, und brachte sie mit dem Schiff rüber nach Amerika. Das Einzige, er behandelte sie etwas humaner auf dem Schiff. Bei ihm kamen nicht so viele unterwegs um, wie bei vielen anderen. Brachte sie in die Karibik, dort auf irgendeiner Insel. Da war der Sklavenmarkt und verkaufte sie da. Er hatte kein Gefühl des Unrechts dabei. Man lebte in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und war nicht bereit, das zu hinterfragen damals. Ja. Wir lernten in den 70er und 80er Jahren, ich persönlich ganz besonders, dass so etwas Prägung ist. Ich bin von Kind auf so geprägt worden. Von klein auf wurde ich so geprägt und ich kann gar nicht anders denken. Es sei denn, ich werde irgendwo mal brutal mit der Nase drauf gestoßen und fange an zu hinterfragen. Aber wenn das nicht geschieht, kann ich gar nicht anders denken. Ich lernte das in den 70er Jahren, besonders in den 80ern, in der Begegnung mit den russlandsdeutschen Geschwistern, die rüberkamen hierher. Wir waren somit die erste Sammelstelle in Lage damals und ich hatte viel und engen Kontakt mit ihnen. Und wir merkten, dass in diesem Zusammenlegen manches zutage trat, was viel Schmerzen bereitete. Das waren oft ganz banale Dinge, die sie gelernt hatten, anders zu tun und anders zu denken als wir hier im Westen. Wir waren gar nicht so weit auseinander. Meine Eltern, meine älteste Schwester ist noch in der Krim, auf der Krim geboren. Hier. Wir waren zeitlich gar nicht so weit auseinander, aber die Prägung war ganz unterschiedlich geworden. Ein Beispiel: Ich trage seit 1972 den Bart. Zunächst nur hier außen herum. Hier war noch nichts. Mit 25 Jahren fing das hier auch an zu wachsen. Und dann habe ich eben das da auch, den Schnurrbart auch stehen lassen. Als Christ trägt man keinen Bart. So war das anscheinend damals in der UdSSR. Nach einigen gemeinsamen Jahren in der Gemeinde, ich hatte vieles versucht, die Geschwister davon zu überzeugen, dass man als Christ auch einen Bart tragen konnte. Ich habe ihn bewusst nicht abgeschnitten, sondern das durfte doch kein Hinderungsgrund sein. Ich habe ihnen erzählt, Gott hat den Menschen geschaffen, so steht es in 1. Mose. Und er hat ihn geschaffen als Mann und Frau. Und dem Mann hat er einen Bart gegeben und der Frau nicht, in der Regel nicht. Ne? Ja. Und dann, jetzt gehst du jeden Morgen an den Spiegel und sagst, lieber Gott, da hast du einen Fehler gemacht, und schneidest dir den Bart ab und rasierst dich ganz kurz. Und ich sage, ich stehe zu dem, dass Gott den Mann so geschaffen hat. Ich liebe meinen Schöpfer und stehe dazu. Das konnten sie nicht denken. Konnten sie einfach nicht denken. Ich bin nicht tief davon überzeugt, dass ein Orlando, der keinen Bart hat, dem Herrn ungehorsam ist. Das glaube ich nicht, nein. Und ich mehr gehorsam bin. Eher das Gegenteil in unserem Fall, ja. Ja. Ja, und dann nach einigen Jahren in der Gemeinde bei einem Besuch, nach dem Austausch über Gottes Wort mit einem Bruder, und wir beteten gemeinsam, dann kam es von ihm: Ich glaube, du bist wirklich ein Bruder. Aber nach einigen Jahren, es ist ein schwerer Weg, wenn man geprägt ist, diese Prägung abzulegen. So ging es Petrus hier, das abzulegen. Das andere noch, dieser Bruder, er hatte einen Schnurrbart. Das ging, ein Schnurrbart, so wie Stalin ihn hatte. Das ging, aber nicht der Vollbart. Ja. Gewohnheiten werden also zur Prägung, wenn sie wirklich gelebt werden. Und besonders, wenn ich sie von klein auf so eingetrichtert, was heißt eingetrichtert, darin lebe, nichts anderes kennenlerne, dann werden sie zur Prägung. Und wir wissen, unsere Münzen, die wir haben, die sind geprägt worden. Und das ist fest, ja, das lässt sich nicht wegwischen. Ja, Gewohnheiten werden zu Prägung und stehen bald dem wachsenden Leben in der Gemeinde im Weg, wenn wir in Gewohnheiten leben. Ich bin Gott so dankbar, dass er Michael Isaac zu uns geschickt hat, der vieles schon hinterfragt hat in diesem einen Jahr und einiges auch damit aus dem Weg geräumt hat, ja, was das Wachstum der Gemeinde hinderte. Petrus sagte in Vers 34, wahrhaftig, jetzt begreife ich. Wollen wir immer wieder neu begreifen, was Gott tut und was Gott tun will. und welche Veränderungen notwendig sind, damit wir für unsere Zeit, für die Menschen unserer Zeit noch relevant sind. Ja? Dass wir als Gemeinde für die Menschen unserer Zeit noch relevant sind. Ja, lasst uns neu fragen, ist das wirklich so, dass Gott heute, ja, dass Gott heute noch Menschen retten will und dass Gott heute, auch heute noch durch auch übernatürlich eingreifen will und Wunder tut, um Menschen zu retten? Oder will er es, aber wir haben zugemacht, wir haben weggesperrt. Gott ist ein lebendiger Gott und er wirkt durch den Heiligen Geist. Wollen wir auf ihn hören und tun, was er sagt? Ich habe mich sehr über manche Zeugnisse letzten Sonntag gefreut, wo auch davon geredet, bezeugt wurde, gerade von Jüngeren, dass der Heilige Geist in ihm geredet hatte. Und er tat dann auch, was der Heilige Geist ihm sagte. Wollen wir das tun, was er sagt? Ja, Amen. Ich will noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass die Wunder bezeugen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, unser Retter. Durch den Glauben an ihn haben wir das ewige Leben bekommen. Und lieber Herr, wir wünschen, dass noch viele Menschen hier in unserer Stadt, in unserem Land und darüber hinaus diesen Glauben an dich gewinnen und durch den Glauben das ewige Leben gewinnen. Und ich bitte dich darum, dass du uns Wege zeigst zu den Menschen, dass die Herzen, die Menschen, die Sinne geöffnet werden, sie zuhören und glauben. Vielleicht auch jetzt durch die Not, die da entstanden ist, dass auch da Menschen glauben. Ja, lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns liebt und der in Gemeinschaft mit uns leben will. Und ja, wir bitten dich, segne uns, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben, dass wir nicht dein Gottesbild haben, sondern eine lebendige Beziehung zu dir. Und dass wir diese Beziehung leben und bezeugen, damit auch andere gerettet werden. Ich danke dir nochmal für dieses wunderbare Wort. Amen.